Ja, schönen guten Morgen. Schön bei euch zu sein. Ja, mein Leben ist wirklich bunt, kunterbunt, kann man sagen. Und wird einem nicht langweilig, wenn man in der Mission ist, in Krisengebieten lebt. Dann gibt es da viele Überraschungen. Und ja, da brauchst du immer wieder den Herrn und seine Hilfe und seine Wunder, um durchzukommen. Weil nicht wie bei euch, wo alles gut funktioniert, außer die Deutsche Bahn. Das ist vielleicht nicht so, aber der Rest. Und ja, aber bei uns ist man froh, wenn man ja zuverlässigen Transport oder was auch immer findet. Unser Thema heute Morgen, Leben im Sieg durch den Heiligen Geist. Es ist so wichtig, dass wir wirklich lernen, im Geist zu leben. Es ist so wichtig, dass wir durchbrechen, so wie der Paulus das erkannt hat in Römer 8. Er hatte ja da eine Offenbarung und aus seinem besiegten Leben in Römer 7, wo es auf und ab ging, entdeckt er, es gibt einen Raum, den geistigen Raum. Wenn ich da eindringe, kann ich vom Geist geleitet werden. Mein Leben wird vom Heiligen Geist kontrolliert, geleitet und ich bin frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Man spricht auch von Römer 8 als den Berggipfel der Lehren des Apostel Paulus, also das beste Kapitel in all seinen Briefen. Und da kann man gar nicht oft genug das lesen, eigentlich Römer 8, das kannst du 10-mal durchlesen und du wirst immer und immer wieder Neues entdecken. Immer wieder neue Erfahrung, Offenbarung empfangen. Ein ganz starkes Kapitel. Aber bevor ich einsteige, möchte ich wirklich den perfekten Willen in den Raum stellen. Das, was er uns gelassen hat in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Er spricht uns zu, seinen Missionsbefehl. Und für mich ist das das absolute zentrale Thema in unserer Zeit. Der Missionsbefehl Jesu Christi. Mache zu Jüngern alle Völker, ruft er uns zu. Matthäus 28, 18 bis 20. Und da sind wir mittendrin. Und haben jetzt Zellen begonnen, um die Leute tief ins Wort zu führen, tief in die Erkenntnis Jesu Christi reinzuführen. Und manchmal haben wir zur gleichen Zeit ein paar Zellen und machen zu Jüngern. Ganz wichtig, denn die Menschen heute wissen nicht mehr, wie man leben soll. Sie sind so erschüttert, sie kommen oft von zerbrochenen Familien und wissen oft gar nicht mehr, wie sie leben können, erfolgreich oder in Freiheit oder in Gerechtigkeit. Und dann ruft uns der Herr zu in Markus 16, 15 bis 18, geht hin in alle Welt. Und es fängt zu Hause an, das fängt beim Nachbarn, geht es weiter und im Alltag, im Beruf geht es weiter und so weiter. Dann die Ende der Erde, wie in meinem Fall. Dann ruft uns der Herr zu, diese Botschaft der Buße muss aller Schöpfung verkündigt werden. Immer wieder der Missionsbefehl. Buße muss gepredigt werden. So wie ich euch, ja wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus macht es ganz klar. Und für mich ist das zentrale Thema, Reich Gottes. Bin ich Teil vom Reich Gottes? Durchs Gebet, durchs Gehen, durch meinen Gehorsam, durch mein Zeugnis, bin ich bereit, den ganzen Weg zu gehen? Das ist die Frage. Denn nur so wirst du erleben, wenn du einmündest in den perfekten Willen Gottes, dass du Leben haben kannst und Leben im Überfluss. Dass du unter den Schirm des Allmächtigen kommen kannst. Unter die Gunst und den Schutz des Herrn. Und wenn wir unser Leben um dieses zentrale Thema bauen, Christus im Zentrum, seinen Missionsbefehl, wenn wir unser Leben daran orientieren und ausrichten, Geschwister, werden wir gesegnet sein. Jawohl, es gibt Verfolgung. Diese Situation kann passieren in Sachen Mission. Aber wir wissen, ja, all die Jünger wussten die Belohnung, die auf sie wartet. Jesus selber, sie sahen auf die Belohnung und haben das Martyrium erduldet, erlitten. So wie Paulus in seinen Ketten und später dann die Hinrichtung. Also, ja, das zentrale Thema ist ganz wichtig, dass ich Teil davon bin, durchs Gehen, durchs Geben, durchs Beten, durchs Lehren, was immer ermutigen, Teil des Heilsplanes Gottes für alle Völker und alle Nationen. Meine Frau und ich, wir waren jetzt gerade unterwegs in Rumänien ein paar Tage, um unseren 42. Hochzeitstag zu feiern. Und jeden Tag Bombenalarm, vielmehr Drohnenalarm. Die russischen Drohnen sind in den rumänischen Luftraum eingedrungen und die Rumänen sind dann schnell hoch mit der Luftwaffe und haben sie abgeschossen. Eine der Drohnen, die abgeschossen wurden, waren genau an dem Platz, wo wir, ich glaube, einen Tag vorher waren. Und jeden Tag hast du Alarm. Ja? Egal, wo du hingehst, dauernd Alarm. Auf den Telefonen überall. Gehen Sie in den Schutzbunker und so weiter. Dann sind wir durch die Ukraine gefahren und haben da durchgebetet. Und überall siehst du, wie die Friedhöfe wachsen und immer mehr Männer ihr Leben geben in einem Krieg. Du siehst überall die Poster in Stadt für Stadt für Stadt für Stadt. Poster, Poster der gefallenen Männer zwischen 18 bis 60. Und du bist erschüttert von all diesem Leid, von all diesem, was in der Welt geschieht. Und da ist es wichtig, dass wir die gute Nachricht bringen. Menschen in Elend, in Not, in Armut. Wir sind gerufen, Teil zu sein vom Auftrag unseres Herrn. Das gilt auch für eure Gemeinde. Der Herr sagt, sendet mir aus. Als die Gemeinde in Antioch fastete und betete und anbetete über ein paar Tage, da kam der Geist und hat gesprochen, sendet mir aus, Barnabas und Paulus. Wow. Und dann ging es los mit Weltmission, der Philippus in Samarien und so weiter. Und so hat sich das ausgebreitet von Jerusalem bis in alle Welt. Und wir treffen immer und immer wieder Stämme und Menschen. Manchmal fahren wir raus mit dem Motorrad über Stunden oder so in die Wildnis. Und da ist da ein Stamm und der hat noch nie das Evangelium gehört. Keine Ahnung von Tuten und Blasen. Noch nie. Geschweige denn Neues Testament, geschweige denn Jesusfilm oder irgendwas. Komplett unberührte Stämme in unserer Welt. 7000 davon ohne dem Evangelium, 7000 ohne Gemeinden, ohne dem Zeugnis, ohne diesem wunderbaren Evangelium, das uns frei gemacht hat, Jesus Christus. Und wir fragen immer wieder mal nach, hast du schon mal das gehört? Nein, noch nie diese Botschaft gehört. Und unser Sohn wird eines Tages eingeladen zu einer Taufe und tauft die Leute. Es war ein wunderbarer Tag, große Freude, als diese Ex-Buddhisten nacheinander getauft wurden. Und am Schluss steht ein junger Mann auf und sagt, es ist ein wunderbarer Tag, was für ein Segen und so weiter. Und dann plötzlich sagt er, aber ich habe eine Traurigkeit. Warum seid ihr erst jetzt gekommen und habt uns das Evangelium gebracht? Warum erst jetzt? Warum musste mein Großvater als Buddhist sterben und in die Hölle gehen? Warum musste mein Vater sterben als Buddhist und zur Hölle gehen? Warum erst jetzt? Geschwister, und das ist das Echo, das ich überall in den Nationen, kannst du das hören, das Echo der Unerreichten. Wir brauchen dringend Arbeiter, um das Evangelium den unerreichten Stämmen zu bringen. Ich treffe mich ab und zu online mit Leitern quer durch die Welt und die Zahlen sind katastrophal. Wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht vom Missionsbefehl Jesu Christi. Vor 1993 Jahren etwa gab uns Jesus den Missionsbefehl und bis heute haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht und haben so viel unerreichte Stämme. Und wenn jemand Jesus nicht kennt, das sehe ich vor meinen Augen Tag für Tag, wenn Menschen Jesus nicht kennen, wo haben sie Trost? Wo haben sie Heilung? Wo haben sie irgendwas? Versorgungswunder? Wo finden sie irgendwas? Sie haben nichts in ihren Religionen. Nichts. Ich frage immer wieder nach. Hast du schon mal Heilung erlebt? Nee. Hast du schon mal Gebetserhörung erlebt? Nee. Hast du schon mal irgendwas? Nee. Und wieso tust du dein Leben lang zum Buddha beten und zum Allah beten und dein Leben lang zu irgendeinem Hindu-Gott beten? Warum? Ja, wenn sie dir doch nicht helfen. Aber unser Gott, der lebt. Er tut Wunder. Wir sind momentan in einer Phase von Apostelgeschichte und darüber nachgedacht, wie können wir den Durchbruch erleben in unserer Arbeit? Wie können wir Apostelgeschichte erleben? Aber der Herr macht es uns klar, nur wenn du Apostelgeschichte lebst, kannst du Apostelgeschichte erleben. Was heißt Apostelgeschichte leben? Was denkst du? Was heißt das? Apostelgeschichte leben. Was heißt das? Das heißt Gottessuche. Das heißt Anbetung, Zeit mit dem Schöpfer, Zeit mit unserem Retter Jesus Christus. Das heißt, seinen Willen suchen, eindringen in den geistigen Raum und ihm begegnen und von ihm hören und seinen Willen tun und seine Aufträge umsetzen. Es heißt auch wie in Antioch, sie haben angebetet über Tage, gefastet und gebetet. Das heißt auch Zeit. Und so haben wir uns als Team auch, ich habe zu unserem Team gesagt, Leute, wenn ihr Durchbruch wollt, wenn ihr Erweckung wollt, dann brauchen wir ja unser indisches Rezept. Und es war Frühgebet und Gebetsnächte und Fastenzeiten. Nur so werden wir die größeren Dinge Gottes sehen. Die Apostelgeschichte ist eine Geschichte von täglichen Gebeten in den Häusern. Es ist eine Geschichte von Großzügigkeit, eine Geschichte von Zeugnis überall, Lobpreis überall. Sie waren aktiv, sie haben die Witwen und Waisen gespeist jeden Tag. Es war eine aktive Gemeinde in Jerusalem. Und dadurch haben sie die Gunst Gottes erlebt, alles hängt von der Gunst Gottes ab. Und dann haben sie die Apostelgeschichte durch Zeichen und Wunder erlebt. Und so haben wir uns damit beschäftigt und dann begonnen, von unseren Gebetszeiten von ein paar Stunden die Woche zu verdoppeln. Okay. Und dann lass uns weitergehen. Dann ist unser Team auf die Idee gekommen, lass uns Frühgebet beginnen. Jetzt 7-mal die Woche, morgens 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Halbe Stunde Anbetung, halbe Stunde Fürbitte. Und innerhalb von kurzer Zeit, plötzlich waren wir mittendrin von Heilungen über Heilungen über Heilungen. Plötzlich waren wir mittendrin von Wundern, Wunderversorgung, Zeugnisse über Zeugnisse, Woche für Woche für Woche. Und der Herr ist an der Arbeit. Neulich eine Frau kommt mit Herzproblemen. Sie hatte vorher schon Behandlung, Riesennarbe über ihrem Herzen. Und dann haben wir für sie gebetet. Meine Mitarbeiterin hat die Hand aufgelegt. Und während des Gebets hat der Herr eine Operation gemacht. Und am Schluss der Operation war die große Narbe über ihrem Herzen auch weg. Halleluja. Jesus lebt. Kommt eine Frau mit Rückenleiden. Wir beten für sie. Und sie kann wieder hüpfen, laufen und freut sich des Lebens. Und nächste, schreit die Witwe, schreit zum Herrn. Oh Herr, hilf mir, ich konnte heute keine Plastikflaschen sammeln, keinerlei Einnahmen, nichts. Herr, wie bringe ich meinen Neffen durch und mich? Wir haben so viele kaputte Familien vom Bürgerkrieg, überall Patchwork. Also hier eine Oma lebt mit dem Neffen, die anderen sind alle umgekommen. Hier ist der Opa mit seinem Neffen, alle anderen sind umgekommen. Hier ist die Kinder wachsen auf mit jemand anders, weil alle anderen sind, eigene Mutter ist umgekommen. Und so geht es immer zu. Und mittendrin erleben wir Apostelgeschichte. Ich war eines Tages eingeladen in Yangon bei einem Bruder, er ist auch von Dänemark sehr, und er macht eine Arbeit in riesenarmen Vierteln. Und war eingeladen, dort zu sprechen, zu dienen, alles zu sehen. Und dann war ich mittendrin, Geschwister, und da waren Kinder und Jugend und Männer und Frauen, die haben Gesichter gesehen von Jesus. Die hatten unglaubliche Zeugnisse ohne Ende. Da war der eine, der war ein Zauberer vorher. Jetzt ist er Mitarbeiter und jetzt gewinnt er die Zauberer für Jesus. Da war da der Zuhälter, der hatte 100 Frauen gekidnappt und die er alle gezwungen in die Prostitution, hat sich bereichert. Jetzt ist er aber Mitarbeiter im Reich Gottes. Und die Prostituierten, die Ex-Prostituierten, sind auch dabei und geben Zeugnis. Und du hörst Zeugnis über Zeugnis über Zeugnis. Dann habe ich meine Augen zugemacht und habe gesagt, jetzt bin ich zu Hause. Hier ist Apostelgeschichte. Hier wollte ich immer hin. Apostelgeschichte. So wie es geschrieben steht. Es passiert heute noch, jetzt, vor meinen Augen. Das ist möglich. Aber sind wir bereit, Apostelgeschichte zu leben? Oh, ich erinnere mich noch, als wir im Osten Deutschlands zu Hause waren, zeitlang dort gearbeitet haben unter Atheisten und unter Moslems. Und da habe ich ihn wieder eingeladen. Fastenzeiten, kein Mensch kam. Gebetszeiten, da waren alle da bis 10 Uhr abends, 12 Uhr. Plötzlich war die gesamte junge Generation von Human Mission verschwunden. Alle waren sie weg. Und nach Mitternacht waren wir immer nur die harte Gruppe, die Hardcore. Ja, die Oldies. Und haben weitergebetet. Und so, wir sehen aber in der Apostelgeschichte, ja, der Lebenswandel, die geistige Disziplin, die Hingabe war enorm. Und dann haben sie die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Dieser Bruder in Yangon, wisst ihr, was mit ihm passiert? Jede Nacht um 2 Uhr morgens ruft ihn Jesus. Soren, wo bist du? Soren, ich warte. Und dann von 2 bis 4 Uhr, das geht jetzt schon über 5 Jahre. Jeden Früh von 2 bis 4 Uhr morgens, Audienz mit wem? niemand weniger als Jesus Christus von Nazareth. Und er gibt ihm Strategie. Er sagt ihm, was zu tun ist. Und er folgt dieser Strategie. Und er ist, ja, Ausländer, so wie ich, der die Sprache nicht sprechen kann, so wie ich, ja, bei mir auch, nur ein paar Brocken, weil ich schon zu viele andere Sprachen im Kopf habe, von den anderen Missionsfeldern. Und, aber er erlebt die größte Erweckung. Ich kenne keinen einzigen einheimischen Pastor oder sonst jemand im ganzen Land, der sowas erlebt wie dieser Mann. Absolute Erweckung. Apostelgeschichte pur. Sind wir bereit, heute Römer 8, die Einladung durch den Apostel Paulus anzunehmen und einzudringen in den geistigen Raum, wo die Herrlichkeit des Herrn ist, wo die Aufträge des Herrn sind, wo du lernst zu denken und zu sehen, wie der Herr Jesus selber sieht, wo du denkst und wo du lernst zu fühlen, wie er fühlt. Wenn ich unsere Leute sehe, ich gucke immer in unsere Menge rein, das sind alle kaputt. Ich habe neulich gefragt, unsere Frauen, wer von euch leidet unter euren Männern? Da waren es etwa 3/4 aller Frauen, weil die Männer sind Alkoholiker oder drogenabhängig, schlagen sie oder sind kaputt vom Krieg und was auch immer, von der Versklavung. Dann habe ich gefragt, wie viele von euch sind verschuldet? Dann waren es mindestens 2/3 verschuldet, hochverschuldet, aufgrund der Armut. Miserable Löhne von 3 bis 5 Euro am Tag und wir haben eine Teuerung aufgrund des Bürgerkrieges und jetzt mit dem Irankrieg ist bei uns das Diesel und Benzin hat sich teilweise verdreifacht im Preis. Bei uns waren Schlangen an den Tankstellen, ja, und jetzt wurde das rationiert. Jetzt wirst du registriert und dann rationiert und dann kriegst du, ja, pro Woche 4 Liter für dein Motorrad oder Mopedle oder sowas in dem Dreh. Und fürs Auto waren es dann ein bisschen mehr. Und riesige Schlangen. Und totale Teuerung. Mitten in totaler Armut. Und die Menschen rutschen von Armut ins Elend. Überall. Überall. Die Mittelklasse rutscht in die Armut. Die Armen rutschen ins Elend. Sind wir bereit zu lernen von Jesus Christus? Und wenn ich dann unsere Menschenmenge sehe, in unseren Hauskreisen und donnerstags im großen Gottesdienst und sonntags im anderen, in der anderen Stadt, ich sage euch eins, da bewegt mich das Herz. Es jammert mir, wenn ich diese Menschen sehe in ihrer Not. Es macht mich kaputt, diese Not, diese Armut, überall. Jeder versucht, irgendwo zu überleben, mit Plastikflaschen sammeln, irgendwie sich durchzuschlagen, irgendwie zu überleben. Wow, wir müssen lernen von dem Mitleid und der Barmherzigkeit unseres Herrn für eine verlorene Welt. Komplett verloren. Der Herr lädt uns ein, seine Prioritäten zu unseren Prioritäten zu machen. Halleluja. Heute Morgen, als meine Frau und ich gebetet haben, hat der Herr mir ein paar Eindrücke geschenkt. Und ein Eindruck war, dass manche von uns haben Zukunftssorgen. Du machst dir Sorgen um deine Rente, um deine Zukunft, um Versorgung. Machst dir Gedanken, weil so viele Dinge anders laufen, als du gedacht hattest. In all diesen Sorgen möchte der Herr dir zurufen, fokussiere dich auf ihn. Ergreife ihn. Lerne, seinen Willen zu tun und seine Prioritäten, deine Priorität zu machen. Und lerne, was wir gelernt haben, durch Großzügigkeit gegenüber den Armen, dadurch leihen wir Gott und er belohnt vielfältig. Und das erleben wir. Je mehr ich den Armen helfe, je mehr versorgt der Herr. Und dann können wir noch mehr Armen helfen. Der Herr hat uns gelehrt, den Ersten zu geben, die Erstlingsfrüchte. Wow, danach sind Wunder passiert. Wir haben von dem Geben das Siebenfache zurückerhalten. Unsere Erfahrungen lehren dich, dass, ja, wenn du Sorgen hast, dann lernst du die Mathematik des Reiches Gottes und du lernst großzügig zu geben. Ja, und was passiert? Der Herr gibt dir seine Gunst und tut Wunder. So, ergreife den Herrn. Ich kenne einen Bruder, der war auch früher Polizist, so wie ich, und hat 2 Häuser, kriegt eine gute Pension, aber macht sich Sorgen. Oh, und wenn ich ab und zu mal ihn kontaktiere, soll ich mal vorbeikommen auf Besuch, dann sagt er, oh, nee, ich bin beschäftigt, bin im Urlaub. Nee, nee, warum? Weil er Angst hat, wenn der Missionar kommt, oh, da muss ich dem ja irgendwas geben. Oh, ja. Und da hat er 1000 Ausreden. Ja, damit, ja, ich ja nie komme. Inzwischen kontaktiere ich ihn schon gar nicht mehr. Der arme Schwabe sitzt in seiner Sorge um seine Zukunft, obwohl er 2 Häuser hat, eine Bombenpension kriegt und seine Frau noch dazu. Aber er hat immer Angst, es könnte nie genug sein. Es kann nicht genug sein. Es kann nicht genug sein. Es kann nicht genug sein. Wir müssen lernen, von Christus im Glauben zu leben und ihm zu vertrauen. Halleluja. Heute Morgen hat der Herr mir einen Eindruck gegeben, es ist ein Ehepaar da, du hast Eheprobleme. Und es ist nicht so einfach zu Hause. Und es gibt Reibereien und es gibt Schwierigkeiten. Und ich sage dir eins, ergreife Christus. Stell ihn ins Zentrum der Familie und Ehe. Lerne zusammen zu beten. Ich liebe es, mit meiner Frau zu beten. Wir beten, wenn wir zusammen sind, jeden Tag. Wir beten und beten und bringen die ganzen Anliegen der Missionsfelder und so weiter, Kinder, Kindeskinder und so weiter vor den Herrn, die verlorenen Söhne, die Töchter und so weiter. Gebetsgemeinschaft. Wenn du einen Altar baust zu Hause, ich sag dir, dann kommt die Ordnung Gottes immer mehr hinein in dein Haus. Und wenn wir Jesus ins Zentrum stellen und lernen Demut, ein Freund von mir sagt, er hat eins entdeckt, weil sie so viele Eheprobleme haben, und er hat eins entdeckt, es liegt alles an seinem Stolz. Wow, was für eine Offenbarung. Der stolze Geschäftsführer hat entdeckt, dass alle seine Eheprobleme von seinem Stolz abhängen. Und dann ging er zu seinem Pastor zur Seelsorge und sagte, Pastor, kannst du für mich beten? Ich habe so viele Eheprobleme. Und mein Stolz, das ist mein größter Feind. Dann sagt der Pastor, betet mit ihm und sagt der Pastor, ich muss dir eins bekennen. Alle meine Eheprobleme liegen nur an meinem Stolz. Das war sein Pastor. Geschwister, wir müssen lernen von Christus. Er war barmherzig, geduldig und voller Demut. Wow, wenn du Zeit mit Jesus verbringst, dann färbt es ab. Amen. Habt ihr das erlebt? Wenn du mehr Zeit mit Jesus verbringst, als mit den sozialen Medien und mit dem ganzen Geschäftigkeit, um Schaffe, Häuslebauer, ja, dann lernst du von Jesus und sein Charakter färbt ab und du veränderst dich durch die Begegnung mit Jesus Christus. Bei uns, die harten Männer, die nicht auf uns hören. Wir haben fast nur Frauen, die sich bekehren. Jetzt haben wir wieder 13, die sich taufen lassen wollen. Und die Männer ganz langsam, ganz schwierig, weil sie unterdrückt sind, werden gezwungen in den Krieg, werden ausgebeutet und sie werden eigentlich fast alle zu Alkoholikern. Und wir haben gebetet, Herr, begegne den Männern, was machen wir? Wir sind hilflos, die hören nicht auf uns. Jesus! Und wir haben gebetet und gebetet, dass der Herr sich den Männern offenbart in Träumen, in Visionen, damit sie endlich begreifen, Jesus lebt und Jesus kann auch sie retten. Und dann kürzlich kommt ein Mann, ein Hausgeist und sagt, er sieht immer den gekreuzigten Christus vor sich. Egal was er macht, er hat immer den gekreuzigten Christus vor sich. Und was ist passiert? Er konnte die Flasche loslassen. Alkohol. Tschüss. Und er konnte ja seine Süchte und Probleme loslassen. Jesus ist ihm vor Augen. Und da war im Hauskreis oder war es im Gottesdienst und da saß seine Frau neben ihm und die hat ihn wieder angeschaut. Ja, den kenne ich nicht mehr, den Kerle. Ja. Der war doch nur ein Säufer und hat mich kapiert es nicht. Was ist mit diesem Mann passiert? Ja, und dann sagen wir ihr, ja, wie wäre es, wenn du auch an Jesus glaubst? Das wäre doch mal was. Dein Mann wurde doch durch Jesus total verändert durch die Vision. Jetzt wird es Zeit, dass du auch zu Jesus kommst und gläubig wirst. Der andere Mann, wir beten für ihn und plötzlich sieht er Jesus. Aufgrund von Krankheit wurde man gerufen, für ihn zu beten und plötzlich sieht er Jesus. Hat eine Begegnung. Dann gehen wir ins Krankenhaus, beten für einen kranken Mann dort, Buddhist, drogenabhängig. Und wir beten und dann plötzlich empfinde ich, wir müssen beten, dass er in dieser Nacht noch einen Traum hat von Jesus Christus. Und preist den Herrn. Der Herr war treu und hat ihm einen Traum gegeben des Nachts. Und dann am nächsten Tag, wow, war er total offen, Jesus aufzunehmen. Durch die Begegnung im Traum war er vorbereitet aufs Evangelium, um dann Jesus aufzunehmen. Halleluja. Der Herr ist an der Arbeit auch bei den Männern. Aber sonst sind es fast nur Frauen. Halleluja. So, wenn wir zu ihm kommen, der Herr hat die Lösung. Ich habe heute früh empfunden im Gebet, es ist jemand da, du hast Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und ja, manchmal hast du gar keine Lust mehr hinzugehen, wegen den Reibereien, was auch immer da passiert. Und der Herr möchte dir zurufen, ruf ihn an in deiner Not. Bete am Arbeitsplatz, segne Menschen um dich herum und bring Reich Gottes in den Arbeitsplatz. Durch die Fürbitte oder Anbetung, was immer. Lesen des Wortes, durch dein Zeugnis. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber der Herr möchte die Welt durch uns verändern. Amen. Jesus arbeitet immer durch menschliche Gefäße. Wusstest du das? Durch dich und durch mich. Durch dich und durch mich. Er möchte uns alle gebrauchen. Amen. Uns alle. Jeder ist ein Schlüssel für unseren Herrn Jesus Christus. Jeder ist ein Schlüssel. Der Herr möchte die Menschen in deiner Umgebung durch dich erreichen mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und da natürlich gehört das Leben dazu, Lebenswandel, dass unser Leben ein Beweis ist unseres Zeugnisses. Halleluja. Es ist jemand da, du wirst immer wieder von körperlicher Schwäche geplagt und es kommt immer wieder zurück. Vielleicht ist es eine Allergie, vielleicht ist es eine andere körperliche Schwachheit, Krankheit, die immer wieder kommt. Und der Herr ruft dir zu, er ist der Herr, dein Arzt. Ergreife ihn, komm in den geistigen Raum, erfasse ihn und am Ende, wenn wir mit Klaus das Abendmahl feiern, dann nimm das Abendmahl ein für deine Heilung. Habe ich ausprobiert. Wow, der Herr heilt. Wenn du im Glauben das Abendmahl einnimmst, denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja? Wenn du das im Glauben einnimmst für deine Heilung, können Wunder geschehen. Der Herr ist da. Er ist der Lebendige. Er ist der Wahrhaftige. Er ist der Herr, unser Arzt. Ich sage immer wieder unseren Mitarbeitern, erst beten, wenn du krank bist. Erst den Herrn suchen, dann bittest du um Gebet. Und dann, wenn gar nichts, wenn du nicht mehr aushalten kannst und wenn nichts ja, funktioniert, dann am Schluss. Der Arzt ist immer die letzte Adresse. Immer die letzte. Aber was machen die Leute in Myanmar? Oh je, die rennen zu den Ärzten. Das ist unglaublich. Für jede Kleinigkeit. Ruckzuck. Wenn es ihnen nicht gut geht, immer an den Trip. Kriegen sie wieder ihre Glucose-Bottle. Überall hängen die Leute an den Trips. Es ist, sowas habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, was die Leute sich vollpumpen mit Glucose und immer an den Trip. Und dann kriegen sie wieder einen Schub. Jesus ruft uns zu. So gibt es nun keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, was ist das Gesetz des Geistes? Die Gebote des Herrn. Das Wort des Herrn, der Geist leitet uns nach dem Gesetz des Geistes, nämlich in Gerechtigkeit, in Wahrheit, in Liebe, in Barmherzigkeit. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, ja, dem Wandel des Fleisches, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches, um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert ist, in uns erfüllt werde, wie? Durch den Glauben, durch die Buße, durch den Gehorsam, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich gesinnt sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich gesinnt sind, sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, geistlich gesinnt sein ist das Leben und Frieden in Ewigkeit. Halleluja! Das ist, was wir brauchen. So, wie kommen wir da hinein, in diesen geistigen Raum? Raus aus Verdammnis, raus aus dem Leben, auf und ab. Eines Tages kommt ein Bruder zu mir und sagt, oh Samuel, ich komme nicht vorwärts. Dauernd falle ich wieder. Dann stehe ich wieder auf, dann tue ich Buße, dann geht es wieder eine Zeit lang gut und dann haut es mich wieder um. Ja? Dann haben wir an dem Abend zusammen gebetet. Da hat Gott geoffenbart, er hatte eine Beziehung mit einer belasteten Frau vor seiner Bekehrung. Und es wurde nie getrennt, es wurde nie gelöst. Und er wurde nie freigesetzt von dieser Fluch durch die sexuelle Beziehung mit einer dämonisch belasteten Frau im Okkultismus. An diesem Abend wurde er vollkommen frei und konnte jetzt im Sieg leben. Im geistigen Raum leben. Keine Verdammnis mehr, wenn wir in Christus Jesus sind. Was heißt denn in Christus Jesus sein? Was bedeutet es eigentlich? Wir denken oft, es ist nur so der Glaube, aber es ist viel mehr. Es ist viel mehr. In Christus sein heißt in der Gemeinschaft mit ihm sein. Das heißt bei ihm sein, in seinem Willen leben, ihm nachfolgen. Das heißt, mit ihm sein, in Christus sein, heißt in seinem Herzen. Mit ihm, für ihn, durch ihn, Halleluja, und auf dem Fels des Heils stehen. Im Glauben, das ist nur das Erste, im Fokus sein, Fokus Christus, Fokus. Herr, was willst du, dass ich tue? Fokus, Jesus, was willst du? Das mache ich in der Früh, wenn ich Gott suche für unsere Arbeit, für unsere Hauskreise und so weiter und Gottesdienste. Herr, was willst du tun heute? Was willst du sagen? Wen willst du berühren? Welche Probleme kommen in den Raum? Was, Herr, kommt heute? Und wer braucht Heilung? Wer braucht? Und da warte ich auf den Herrn, dass er Inspiration gibt und Worte der Erkenntnis und Einsicht. Und dann im Glauben sprichst du das aus, hinein in die Menge. Und wir haben ja viele Buddhisten, die kommen zu den Treffen. Und jetzt werden es auch immer mehr natürlich, die gläubig werden, getauft werden. Aber viele sind noch Buddhisten, viele neue immer wieder, neue Flüchtlinge. Und da brauchst du Jesus, denn die Nöte sind endlos, endlos, endlos. Und da spricht der Herr in der Stille am Morgen. Das heißt, in Christus zu sein, auf seine Stimme hören. Wie kommen wir da hin? Erst einmal, ich ordne mich ihm ganz unter. Ich suche ein reines Herz, du Buße, falls irgendwas zwischen mir und dem Herrn steht. Ich lege ab meine eigenen Vorstellungen, Einbildungen, mein Ego und Eigenwille. Ordne mich ihm unter. Gebiete dem Feind, dass er verschwindet. Denn wir kämpfen alle mit 4 Stimmen. Ja? Wir alle haben es mit 4 Stimmen zu tun. Die Stimme des Herrn, das ist die gute Stimme, deckt sich immer mit dem Wort und dem Geist. Die zweite Stimme, Ego, ich will, mir, meiner, mich. Dritte Stimme, andere, du musst, du sollst, nein, mach bloß das, mach nur das nicht. Und die vierte, die Stimme des Feindes. Jetzt gilt es uns, für uns, dass wir diese unterscheiden und dass wir wirklich lernen, die Stimme des Herrn zu hören. Deswegen lege ab deine eigenen Gedanken und Vorstellungen, gebiete dem Feind zu schweigen und ordne dich dem Herrn unter und dann hörst du in der Stille mit deiner Bibel und Notizbuch und lass dir Zeit. Manche hören den Herrn nur in der Natur, am Wasserfall. Ich hatte einen Fall mit einem Engländer, der konnte nirgends Gott hören. Im Lehrraum hat er nichts gehört, ja, draußen nirgends. Und dann ging er zum Wasserfall. Und dann hat er unten sein Sweatshirt, wie sagt man, Hoodie abgelegt und dann ist er hochgelaufen zum Wasserfall. Dann oben am Wasserfall hat er sich ausgezogen und war nackert dagestanden und dann hat er Gott erlebt. Bumm, ist er dem Schöpfer begegnet. Wow. Als er wieder runterkam und es hat geregnet inzwischen, findet er seinen Sweater komplett trocken. Wow. Mitten im strömenden Regen ist nur sein Kleidungsstück trocken. Und so hat er den Herrn an diesem Tag, dieser Engländer, den Herrn doppelt erlebt. So möchte der Herr zu uns sprechen und uns seinen Willen offenbaren. Und wenn du dann in seinem Willen wandelst, das gilt im Dienst genauso wie im Privatleben, ist im Alltag überall, überall, ja, abhängig sein von seiner Stimme. Und dann im Glauben spreche ich hinein in unsere Gruppe. Es ist jemand da, du leidest einen Albträumen. Es ist jemand da, du hast Seiten. Hier sticht es dich, weil du krank bist. Und so weiter, ein nach anderen. Und sie kommen nach vorne und der Herr, boom, berührt sie und heilt sie. Ja? Wenn du hörst vom Herrn im geistigen Raum und im Glauben das aussprichst und jetzt die andere Person, auch wenn es ein Buddhist ist, es im Glauben annimmt und sagt, jawohl, das bin ich. Ich will die Heilung von Jesus. Jawohl, ich wage, ich glaube. Kommt und dann, bumm, kann das Wunder geschehen. Halleluja. Und so will der Herr uns gebrauchen, jeden Einzelnen von uns. Ich habe einen Freund, der macht gerade ein prophetisches Seminar mit, online. Und er lernt jetzt auf die Stimme Gottes zu hören. Und er ist der Chef von einer Firma. Und wow, plötzlich kriegt er Worte der Erkenntnis für seine Mitarbeiter. Und neulich gibt der Mitarbeiter in Stuttgart ein Wort der Erkenntnis. Und der sagt, woher weißt du das alles? Er war schockiert, weil der Geist Gottes hat meinem Freund die versteckten Dinge gezeigt von seinem Kollegen. Und dann für andere. hat er Worte der Erkenntnis durch den Geist. Er lernt auf, die Stimme Gottes zu hören. Er lernt im prophetischen Seminar, jetzt mit dem Herrn in einer Partnerschaft zusammenzuarbeiten. Es ist fantastisch. Ja, wunderbar. Ja, und so ist es wichtig, dass wir in Christus sind. Nicht nur Glaube, sondern Vertrauen, Fokus, Gehorsam, Beziehung, hören seine Stimme, seinen Willen tun, zu Hause sein im Wort. Halleluja. Und dann lernst du, in Christus zu leben und zu bleiben. Und dann wird dein Leben fruchtbar sein. Du wirst ein Segen sein für andere. Wenn ich dort lebe und unter den ganzen kaputten Menschen, wir haben in einem Stamm außerhalb unserer Stadt in jedem Haus durchschnittlich einen Drogenabhängigen. Dann, wenn ich an unsere Stadt denke und gucke unsere Stadt an, da ist überall die Alkoholiker. Überall, überall. Wenn ich an unsere Hauskreise denke, fast jede Schwester, die zum Glauben kommt, hat entweder einen Mann schon verloren oder er ist Alkoholiker oder betelnusssüchtig oder drogenabhängig. Hilfe. Ja, was für eine Herausforderung. Was für eine Herausforderung. So viel Sucht bei uns, so viel Trauma vom Krieg, so viel kaputte Familien. Es ist überwältigend, die Menschen aus all diesem Elend reinzubringen in Christus, reinzuziehen zum Herrn und sie zu lehren, freizubeten und dass sie jünger werden und dass sie lernen, im Glauben gehorsam zu leben. Wir erleben Rückschläge, so viele Rückschläge. Eine Schwester, die Gott erlebt hat und getauft wurde, heute ist sie wieder voll im Alkoholismus. Das bricht dir das Herz. Du siehst die Kinder, die darunter leiden. Das macht dich kaputt. Wir haben Hauskreise, die plötzlich sich entscheiden, wieder den alten Weg des Buddhismus zu gehen. Und du bist da als Missionar und du hast investiert, geliebt, gegeben, gebetet, besucht, geholfen. Und plötzlich die ganze Gruppe bricht weg. Und du sitzt da und du bist kaputt. Du bist nur noch kaputt. Du musst aufpassen, dass du nicht depressiv wirst. Das ist Mission. So ist es wirklich draußen. Ich erzähle keine schönen Geschichten. Wenn ich anderen Leuten ihre Rundbriefe lese, denke ich, ja, schön übertrieben. Wunderschön, wunderschön ausgemalt. Die Realität ist ganz anders. Ganz anders. Die Realität ist ein Kampf um jede Seele, um jede Familie, mit endlosen Rückschlägen und auch Durchbrüche. Amen. Und auch Apostelgeschichte. Aber es kostet dir alles. Es kostet dir alles. Aber wenn wir lernen, in Christus zu sein und zu leben, können wir die Rückschläge überwinden. Wir sehen in Römer 8, wir können in der Freiheit leben von der Sünde. Wir müssen nicht sündigen. Wir können der Sünde absagen durch die Kraft des Heiligen Geistes und mit dem Wort. Er gibt uns täglich Gnade und Kraft, damit wir auch den Versuchungen unserer Zeit, Materialismus, sozialen Medien, was immer, Stolz, was immer, Lust, Begierden des Fleisches, ja, loszusagen. Und ja, das abzulegen, die ganze Gefangennahme durch Medien und durch andere Dinge. Und zu leben in der Freiheit, um anderen zu dienen. Das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen selbstlose Menschen, die den ganzen Weg gehen, so wie die Apostel. Und wenn es notwendig ist, auch bis zum Martyrtum. Bei uns in Indien, bei unseren Mitarbeitern, schreibt mir kürzlich der eine Pastor, jetzt wurden gerade 10 meiner Ältesten zusammengeschlagen. 10 meiner Ältesten von den Hindus zusammengeschlagen. Und sie sind gerannt und geflüchtet. Und manche trauen sich nicht mehr zu kommen. Das ist die Realität unserer Zeit. Ich habe gerade ein Schweizer Team, ein Bekannter, der will kommen mit 3 Jugendlichen von seiner Jugend in der Schweiz. Und er schreibt mich ja, will da in Indien eine Missionserfahrungszeit mitmachen. Da habe ich unsere ganzen Pastoren angeschrieben in Indien und alle sagen, nein, nein, bloß keine Ausländer. Dann hat die Polizei und die fanatischen Hindu noch mehr Grund, uns zu plagen und zu verfolgen, noch mehr Ermittlungen, noch mehr Probleme und dann werden sie verrufen als die Agenten des Auslands oder was auch immer. Ja, nicht einfach. Wir leben in keiner einfachen Zeit. Es gibt so viel Verfolgung. Wie oft müssen wir unsere Räume ändern? Ihr habt hier einen wunderbaren Raum. Ja, wir versuchen mal einen Raum, dann kommt schon wieder der Mönch. Nein. Dann kommt der Bürgermeister. Nein. Dann kommt der Nächste. Immer wieder müssen wir Räume wechseln. Dann sind wir zum Fußballplatz gegangen und haben den angemietet. Dann waren wir am Fußballplatz. Dann hat es manchmal geregnet. Dann haben wir schnell die Plastikplane über uns alle drüber gezogen und dann unter der Plastikplane weitergepredigt. Es war Chaos. Dann kommt plötzlich der Besitzer von den Fußballfeldern, von den Kleinen und sagt, oh, ihr müsst hier raus, ihr macht meinen Rasen kaputt. Zu viele Leute, ihr seid zu viele Leute. dann haben wir das auch noch verloren. Jetzt sind wir gerade in Untermiete. Bei einer anderen Gemeinde. Nicht einfach. Wenn du Reich Gottes baust, gibt es Widerstand. Aber der Herr ist mit uns. Halleluja. Er will dich gebrauchen und will durch dich verherrlicht sein. Halleluja. Und so Römer 8 gibt uns den Schlüssel, den Paulus uns vermittelt, dass wir ausbrechen können von der fleischlichen Gesinnlichkeit. Wir können frei werden von Süchten, Gebundenheiten. Wer aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt, sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Halleluja. Halleluja. Denn welche der Geist Gottes treibt, das sind die Kinder Gottes. So, jetzt gibt es drei Ebenen. Erste Ebene, ich bin vom Geist berührt. Zweite Ebene, ich bin vom Geist erfüllt. Wunderbar. Ja, jetzt geht's weiter. Ich bin vom Geist geleitet. Dritte Stufe. Ich bin vom Geist kontrolliert. Vierte Stufe. Das ist jetzt die vollkommene Kontrolle des Geistes Gottes über unserem Leben. So wie beim Soren in Yangon. Ich war mit ihm allein im Büro und er sagte, Sam, mein Leben ist nur noch Arbeit. Er muss die Erweckung leiten. Er muss sich um alles kümmern, hat 80 Missionszentren jetzt. Er hat Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, habe ich euch erzählt, sind frühere Prostituierte, Zuhälter, frühere Verbrecher, Alkoholiker, Zauberer. Tolle Gruppe, tolle Gruppe. Und ja, er ist jetzt vom Geist. Jede Nacht 2 Stunden Audienz mit Christus. Das ist es, wovon ja, auch der Paulus spricht. Und so weiter. Wir finden 4 Männer in der Bibel. Was denkt ihr? Wer sind die 4 Männer in der Bibel im Neuen Testament, die vom Geist Gottes kontrolliert lebten? Gib mir mal ein. Come on. Nein, Lukas war ein Arzt. Der wurde arbeitslos, weil so viele geheilt wurden, der arme Lukas. Ja, deswegen ist er mit Paulus mitgerannt, weil er nichts zu tun hatte, der arme Lukas. Ja, Spaß zur Seite. Danke. Paulus. Paulus war kontrolliert vom Geist Gottes. Er sagt, ich bete mehr als ihr alle. Warum? Weil der Geist Gottes betet mit unaufhörlichem Seufzen. Jesus betet, seitdem er auferstanden ist und zurück ist beim Vater im Himmel und er betet unaufhörlich. Hebräer 7,25. Ja, er betet für uns. Ja, also wenn du in Christus bist, wo bist du dann? Im Gebet. Wenn du in Christus bist, bist du in der Anbetung. Wenn du in Christus bist, bist du im Wort zu Hause. Wenn du in Christus bist, dann bist du am Hören seiner Stimme. Ja? Paulus war kontrolliert, wurde zum größten Apostel. Seine Schweißtücher wurden zum Instrument für Heilung und Befreiung. Für die Kranken und Gebundenen. Amen. Das war Paulus. Wer war der Nächste? Nein, Johannes war der Lieblingsjünger. Der war immer schön an der Brust Jesu. Danke, danke. Petrus, bist du ein Petrus? Bist du kontrolliert vom Geist Gottes? Halleluja. Sind wir kontrolliert vom Geist Gottes? Petrus war ein voll des Geistes, hat große Wunder und Zeichen erlebt und sein Schatten hat Heilung und Befreiung gebracht. Der Schatten von Petrus. Solch eine Salbung. Wow. Wow, wow, wow. Erstaunlich. Es gibt also die 4. Stufe. Geschwister, unser Leben mit Christus ist eine lebenslange Reise. Amen. Ich lade euch ein zu Stufe 4. Stufe 4. Kontrolle durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Jeden Tag. Nicht mehr länger. Ich mir meiner mich. Kreisverkehr. Nein. Sondern berührt vom Geist, erfüllt vom Geist, geleitet vom Geist und jetzt kontrolliert vom Geist. Wer war Nummer 3? Kontrolliert vom Geist. In der Neuen Testament. Danke, hast du richtig gesagt. Halleluja. Stephanus. Kontrolliert vom Geist predigte er mit Autorität. Und die Pharisäer und Sadduzäer, die wurden so zornig, dass sie ihn gesteinigt haben und haben ihn getötet. voll des Geistes. Und dann natürlich Jesus, Nummer 4. Jesus, kontrolliert vom Geist, hat Zeichen und Wunder getan, mächtig gepredigt und wurde von Gott in mächtiger Weise gebraucht. Das ist der geistliche Raum, Geschwister. Und es geht darum, dass wir nicht nur wie in Ezekiel 47 bis zum Knöchel ins Wasser gehen oder bis zum Knie, weil dann hast du immer noch die Kontrolle. Oder bis zur Hüfte, kannst du gerade noch stehen. Nein, es geht um die Kontrolle des Heiligen Geistes, dass wir mitgehen mit dem Geist und dass wir tun, was der Geist will, auch wenn wir es nicht verstehen. So wie der eine Bruder, der hat zu ihm gesagt in der Covid-Zeit damals, er soll 1 Million Masken nähen. Er hat gesagt, Jesus, du hast vielleicht Ideen. 1 Million Masken, wie soll ich das machen? Hilfe! Aber wenn du sagst, okay, dann wage ich das. Dann hat er seine Leute eingespannt mit den alten Nähmaschinen, Drehtelnähmaschinen. Brumm, brumm, brumm. Und dann haben sie 1 Million Masken genäht und dann verteilt. Und durch die Maskenverteilung haben sie überall offene Türen erfahren und dann mit dem Fahrzeug draufgeschrieben, Covid-Hilfe. Und dann waren überall die Türen offen. Und dann danach kam die Erweckung. Und heute haben sie 10.000 Gläubige. Es fing an mit der Idee Jesu Christi, 1 Million Masken in der Covid-Zeit. Ja, manchmal hat der Herr Ideen, die sind für uns schwierig umzusetzen oder anzunehmen. Ja, aber Geschwister, wenn wir eindringen in den geistlichen Raum, dann werden wir vom Geist Gottes getrieben, sagt hier Römer 8, 14. Bist du getrieben vom Geist oder bist du noch unter der Kontrolle deines Fleisches? Das ist doch die Frage. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abends mal fürchten müsstet. Am Freitagabend hatte ich eine Veranstaltung. Da kamen so viele Geschwister nach vorne, so viele mit Süchte, mit Krankheit, mit so vielen Problemen. Bis 11 Uhr musste ich für Leute beten, bis kurz vorm Umfallen. Und es ging schon um 5 los, als ich dort war, bis um 11. Warum? Weil Geschwister nicht im geistigen Raum leben, sondern im Fleisch leben und dann viele Probleme haben. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber Vater, Liebesbeziehung. Wer den Vater und den Sohn erkennt, Johannes 17, 3, der hat das ewige Leben. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Miterben Christi. Teilhaber an seiner Herrlichkeit. Versteht mich nicht falsch. Natürlich, Gottes Kinder haben auch Krankheiten. Ich weiß davon. Und Leiden und so weiter. Momentan so viele. Ein lieber Missionarsfreund, der unter den Talibans eingesperrt war, hat Lungenkrebs, leidet furchtbar, hat sein ganzes Leben hingegeben für Mission. Aber so viele sind so schwach, weil sie nicht im geistigen Raum zu Hause sind. Keine Zeit für den Herrn, keine Zeit fürs Gebet, keine Zeit, um wirklich im geistigen Raum zu bleiben und dort zu lernen von dem, was der Herr hat. Zu lernen von den Gedanken Gottes, von dem Willen Gottes, von den Wegen Gottes und von den Prioritäten unseres Herrn. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir ihn ergreifen, dass wir uns aufmachen, ihn suchen, dass wir zu Hause sind in Gebetszeiten, zu Hause sind im Wort, zu Hause sind, Halleluja, in der Gottessuche. Denn wir werden ihn erfahren, wenn wir ihn suchen. Denn der Herr wird sein Volk richten und ihm zu seinem Recht verhelfen. Er wird seine Gerichte aufschieben und seine Knechte, die ihm dienen, in Gnaden annehmen. Jene, die seine Bedingungen der Absonderung zu ihm hin erfüllen, aus meiner Amplified-Bibel übersetzt, die seine Bedingungen der Absonderung, von was? Von der Welt, den sozialen Medien, von den Ablenkungen, vom Schaffer-Schaffer-Häusle-Bauer, noch ein Gärtle, noch ein Häusle, noch. Nein, Absonderung zu ihm. Christus, meine Attraktion. Christus, meine Freude. Christus, mein Leben, mein Atem. Jesus, mein Alles in allem. Halleluja. Und dann wirst du ihn erfahren. Es ist möglich in jeder Kultur, in jeder Generation. Es ist möglich in jedem Land. Es ist möglich, dass wir den Herrn persönlich erfahren, egal welches Alter, dass wir ihn erfahren und seine Wunder sehen. Halleluja. Es gibt ein zweifaches Gedankengut. Entweder das Ego ist auf dem Thron unseres Herzens oder Christus. Wenn wir unsere Hand aufs Herz legen, wer sitzt da? Wer hat das letzte Wort? Wessen Wille wird getan? Mein Wille oder sein Wille? Sind wir doch ganz ehrlich, Geschwister. Wer sitzt auf dem Thron unseres Herzens? Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Wer macht die Entscheidungen? Wir sind alle in Gefahr, unsere Entscheidungen zu treffen aus Erfahrung. Unsere Entscheidungen zu treffen aus unserem eigenen Willen heraus. Unsere Entscheidungen zu treffen unabhängig von Christus. Kommt eine Schwester zum Gebet und sagte, ich habe eine Firma aufgemacht mit einem Türken und er hat mich total betrogen und habe alles verloren. Jetzt habe ich noch Gerichtsverfahren am Hals. Eine gläubige Schwester hat nicht Gott gefragt, bevor sie in diese Firmenvertrag eingegangen ist und hat eine Firma aufgebaut mit einem türkischen Moslem. Und habe ich gesagt, hast du nicht gefragt, Gott? Hast du nicht gebetet? Hast du nicht nach seinem Willen gefragt? Ich habe gebetet, aber ich habe gebetet, dass alles gut geht. Ja, ja, natürlich. Du kannst beten, dass alles gut geht in deinem Ungehorsam. Wir müssen lernen, Geschwister, auf Gott zu hören in den Entscheidungen unseres Lebens. Wie viele treffe ich? Die haben die falsche Person geheiratet und haben nur Probleme in ihrer Ehe. Nur Probleme. Falsches Studium, falscher Arbeitsplatz. Endlose Entscheidungen, weil sie Fehlentscheidungen getroffen haben. Fehlentscheidungen, die zu viel Misere und Probleme geführt haben. Der Geist Gottes führt zum Leben und Frieden. Halleluja. Halleluja. Der Herr möchte auch, dass wir in den Riss treten, als die, die an den Herrn glauben, in den geistigen Raum eindringen. So wie Christus für uns betet, der Geist Gottes mit unaufhörlichem Seufzen betet, so gilt es auch für uns Eltern und Großeltern, dass wir in den Riss treten für das Verlorene. Dass wir nicht aufhören, zum Himmel zu rufen für das Verlorene. Und das ist das Schöne, was ich kennengelernt habe in Yangon. Die Frauen kommen zuerst zum Glauben. Dann fangen sie an zu beten und zu kämpfen für die Errettung ihrer Alkoholiker, Männer und Kinder. Sie weinen und beten und kämpfen und schreien zum Himmel. Und dann passieren die Heilungen und die Wunder und die Gesichter und die Visionen. Und dann kommen die Männer zum Glauben. Und dann kommen die Kinder zum Glauben. Und plötzlich sind ganze Familien errettet. Wie? Durch die intensive Fürbitte der Frauen und Mütter. Und das möchte ich uns auch höchstens empfehlen, in den Riss zu treten und nicht aufzugeben. Denn die Fürbitte ist so wichtig, die prophetische Fürbitte vor allem, ist so wichtig, entscheidet über Leben und Tod, Errettung oder ewige Verdammnis. Ein Freund von mir, der kämpft für seinen Sohn. Wir beten online zusammen normalerweise, jede Woche eine halbe Stunde. Und kämpfen für die Errettung seines Sohnes. Er war auf der Brücke, Kochertalbrücke, und wollte runterspringen, aber eine unsichtbare Macht hat ihn zurückgehalten. Es gibt so viele traurige Geschichten in den Familien. Aber dort, wo gebetet wird, dort, wo gefastet wird, dort, wo Väter, Mütter in den Riss treten und geben alles, da geschehen Wunder. Da geschehen Wunder, da geschieht Bewahrung und extra Gnade vom Herrn. Wir sehen das gerade in einer Familie, wo einer total abgefallen ist, Ehen kaputt, alles kaputt. Aber die Mutter tritt in den Riss mit Fasten und Gebet und er wird bewahrt vom Tod. Obwohl er schon versucht hat, ein-, zweimal sich das Leben zu nehmen. Aber die Mutter ist in den Riss getreten. Amen. Haben wir solche Mütter hier heute da? Ja, Amen. Mütter, Großmütter, Männer und Frauen, die in den Riss treten für die verlorenen Söhne und Töchter. Das ist, was der Herr möchte. Weil wenn wir es nicht tun, Geschwister, ich kenne Familien, wenn wir es nicht tun, wenn wir nicht in den Riss treten, wenn wir nicht in den geistigen Raum kommen mit Verantwortung und diese Last, dieses Kreuz auf uns nehmen und gehen in die intensive Fürbitte für die Verlorenen, was passiert? Dann kannst du dein Kind verlieren. Ich weiß von Familien, Sohn, eine, tödlicher Unfall, nächste, Selbstmord und so weiter. Wir müssen, ja, müssen verstehen, ja, das Reich Gottes, Jesus Christus, ist der einzige Retter, einziger Ausweg. Der geistige Raum ist dort, wo du die Dimensionen des Reiches Gottes erleben kannst. Aber wir müssen uns aufmachen. Stufe 1, 2, 3, 4. Ergreife ihn. Lerne, durch den Geist geleitet zu sein und dann kontrolliert zu sein vom Geist. Und dann wirst du die Herrlichkeit des Herrn sehen. Natürlich, der Paulus spricht auch vom Leid. Aber Er ruft uns zu in Römer 8, wir werden im Leid getragen. Halleluja. Der Herr trägt uns auch durchs Leid. Wir gehen auch in unsere Situation durch manches Leid, auch persönlich manchmal Krankheiten. Aber er trägt uns durch. Halleluja. Und es führt zur Reife, zur Geduld. Es führt zu mehr christlichem Charakter. Klaus, du hast mir noch nicht die rote Karte gegeben. Ich glaube, ich übergebe lieber an dich jetzt fürs Abendmahl. Und ich ermutige euch, lasst jetzt das Wort, während du das Abendmahl einnimmst, lasst das Wort nochmal, was dich angesprochen hat, was dich berührt hat. Ja? Nimm es jetzt zu Herzen. Und die paar Worte, die ich hatte, ja, nimm das Abendmahl jetzt ein, damit eine Lösung komme in deinen Arbeitsplatz, für deine körperliche Schwäche, in deine Ehe. Ja? Jesus hat die Lösung. Jesus hat die Heilung. Jesus hat auch die Gnade und die Hilfe für uns und den Beistand im Leid, wenn Dinge schief gehen, wenn alles schief geht. Er ist trotzdem da. Wir haben erlebt, eine Schwester, ihr Mann war untreu, hat sie verlassen, eine andere Frau hatte mehrere Seitensprünge und sie war kaputt. Sie war komplett kaputt. Von der Großstadt kam sie zu uns und dann hat sie Jesus gesucht. Eine betrogene Frau hat ihre beiden Söhne dadurch auch noch verloren. Die wurden ihr auch genommen. Und sie kommt jetzt, die kaputte Frau, in all ihrem Leid und Schmerz und sucht Jesus und begegnet Jesus. Warum? Weil sie aus dem Elend durchgebrochen ist, in den geistigen Raum, hat den Herrn erlebt. Jetzt ist sie gerade in der Lobpreisschule und erlebt Jesus noch mehr. Und sie wurde wunderbar geheilt, innerlich geheilt. Konnte ihr Mann vergeben. Wow. Wurde freigesetzt. Und durch ihre Geschichte werden viele andere Frauen berührt, die im gleichen Leid stecken und in der gleichen Not. Gott segne euch.